Gut, wir haben ja
das letzte Mal aufgehört, Matthäus Kapitel 2, und haben ja gesagt, wir wollen heute nochmal kurz einen Blick werfen auf die Gaben, die die heiligen drei Könige, die, wie gesagt, weder heilig noch drei noch Könige waren, sondern einfach Weise aus dem Morgenland Jesus mitgebracht haben, oder? Und uns so ein bisschen fragen, was hat's mit diesen Gaben auf sich? Genau, das wäre so der Schwerpunkt für den heutigen Abend. Jawohl. Kevin, hallo, herzlich willkommen.
Grüß dich, hallo.
Schön, dass ihr dabei seid.
Ja.
Hi, Selina, grüß dich. Schön, gut, dann schlagen wir auf Matthäus Evangelium Kapitel 2. Und wir wollen heute Abend mal nur einen Vers lesen. Genau, das dürfte ausreichen, ansonsten können wir nachher noch ein bisschen weitergehen im Text. Matthäus Kapitel 2, Vers 11, darf gerne jemand von euch vorlesen.
Kapitel 11, oder?
Kapitel 2, Vers 11.
Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Super, Dankeschön. Da haben wir ja das letzte Mal schon ein wenig drüber nachgedacht, oder? Wir haben uns ja diese Anbetung der Weisen mal angeschaut, oder? Wenn wir an den letzten Abend zurückdenken und haben uns da ein bisschen ein Bild gemacht davon, was Anbetung bedeutet, oder? Und gerade, was es für diese Weisen bedeutet hat. Und wir wollen heute Abend, haben wir gesagt, mal noch einsteigen, nochmal, dafür hat das letzte Mal die Zeit nicht mehr gereicht, und ganz konkret die drei Dinge anschauen, die die Weisen Jesus mitgebracht haben, oder? Also wir sehen hier diese Situation, die Weisen kommen in das Haus, oder? Das ist auch interessant, gell? Die kommen eben, haben wir das letzte Mal ja schon gehört, nicht an die Krippe, gell? Sondern da ist ja mittlerweile in etwa, wie viel Zeit?
Ein Jahr.
Ne? Ein grobes Jahr. Gell? Man kann ja anhand der Datierungen sehr exakt das Ganze nachrechnen und kommt als Geburtsjahr des Herrn Jesus auf das Jahr 2 vor Christus. Gell? Nicht 6 oder 7, wie es manchmal lautet. Das liegt, habe ich letztes Mal schon mal erklärt, ganz kurz. Die Geburt Jesu kann man vor allem datieren. Der Schwerpunkt über den Tod des Herodes des Großen. Und da wissen wir natürlich heute auch nur bedingt etwas drüber, was wir aber wissen ist, oder? Aus den Geschichtsschreibungen heraus, dass der Tod Herodes des Großen in Zusammenhang stand mit einer Mondfinsternis, haben wir das letzte Mal kurz angeschaut, gell? Die der Flavius Josephus berichtet und die wiederum zwischen dem Yom Kippur-Fest und dem Passafest lag, oder? Und jetzt gab es zwei Mondfinsternissen, die grundsätzlich in Frage kommen. Na, die erste war um 4 nach Christus. Und da haben wir dann das letzte Mal schon gesehen, das kann die nicht gewesen sein. Das war nämlich nur eine ganz kleine, das war nur eine partielle Mondfinsternis. Und die passt nicht zusammen mit einem zweiten großen Ereignis, von dem die Bibel berichtet, im Zusammenhang mit dem Geburt Jesu, nämlich mit dieser Einschreibung durch den Kaiser Augustus. Da weiß man, die hat auch stattgefunden. Wir haben das letzte Mal schon gesehen, das war keine Steuereinschreibung. Gell? Das Wort, das im Griechischen da verwendet wird, bezeichnet eine ganz normale Liste, nicht diese Steuerlisten, das war ein anderes Wort. Das war einfach eine Volkszählung sozusagen, oder? Und die war zu seinem 25-jährigen Jubiläum, na, nicht als Machthaber selber, sondern als Augustus. Na, wir haben ja gesehen, der hieß ja gar nicht Augustus, oder? Sondern Octavianus, sein eigentlicher Name gewesen. Und Augustus war ein Ehrentitel und den hat er bekommen, 27 vor Christus, oder? 25 Jahre, dann landen wir bei 2 vor Christus, oder? Und das passt dann perfekt mit dem, was Lukas berichtet, oder? Dass genau zu dieser Zählung des Augustus Maria und Josef nach Bethlehem gegangen sind, oder? Und jetzt ist es interessant, jetzt würde das ja nicht mehr passen zum Todestag des Herodes, wenn der 4 vor Christus gestorben wäre. Und dann hat man nachgeforscht, hat festgestellt, hoppla, diese Mondfinsternis, auf die man sich bezieht, die fand nur in den Morgenstunden statt. Ist das die Mondfinsternis, von der Josephus wirklich berichtet? Und hat festgestellt, da gab es nochmal eine, und zwar eine totale Mondfinsternis, im Jahre 1 vor Christus. Und dann passt das perfekt zusammen, mit den ganzen auch biblischen Berichten, auch mit dieser Feier des Augustus, mit der Liste. Und dann ergibt das wieder ein ganz rundes Bild. Das heißt, 1 vor Christus starb Herodes, 2 vor Christus in etwa ist Jesus geboren. Das heißt, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, war Jesus ungefähr ein Jahr alt, ganz grob, ne? Plus, minus ein bisschen, aber so kann man es ganz grob schätzen. Die kamen also und die kamen nicht mit leeren Händen. Was dachten die Weisen, wen die da finden? Wenn wir noch mal so ein bisschen zurückdenken, was wir die letzten Abende gehört haben und was wir vielleicht auch noch wissen aus der Weihnachtsgeschichte. Was dachten die, wen die finden?
Den König.
Den König von wem? Den König der Juden. Ja, da haben wir das letzte Mal ja auch schon drüber nachgedacht. Das war schon besonders, dass die kamen zu dem König der Juden. Das war ja ein besiegtes Volk, oder? Wir haben gesehen, ja, da gab es ja die Prophetien aus dem Alten Testament. Und die mussten die gekannt haben, oder? Durch den Daniel, der ja selber Oberster der Weisen in Babylon gewesen war, oder? Das ergibt ein rundes Bild wieder. Und dann macht es Sinn, oder? Und in diesen Prophetien geht hervor, dass das nicht nur ein König der Juden sein wird, sondern was wird es am Ende für ein König sein?
Der König der Könige.
Der König der Könige, oder? Und das ist auch nicht irgendwer, sondern wer ist dieser König der Könige letztlich?
Gott,
Jesus. Jawohl, Gott, oder? Gottes Sohn. Okay? Ist auch das, was dann ganz am Schluss zum Beispiel der Hauptmann, oder? Unterm Kreuz erkennt und anerkennt. Wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Ja? Die Weisen kamen also aus dem Morgenland, um Jesus anzubeten. Gell? Und dann haben wir auch gesehen, Anbetung ist mehr wie bloß ein fröhliches Liedchen singen, gell? Sondern Anbetung, na, wir erinnern uns, das griechische Wort, ich schreibe es gerne nochmal auf, proskyneo, gell? Diese Vorsilbe pros bedeutet so viel wie, oder zeigt eine Bewegung auf etwas zu jemandem hin, oder? Und kyneo kommt von dem griechischen Wort für Hund, oder? Das heißt, ich mache den Hund zu jemandem, oder? Und wenn man mal so einen Hund beobachtet, gell? Haben wir auch gesehen, ein Hund, der hat immer den Willen, seinem Herrchen zu gehorchen, oder? Das ist ein gut erzogener Hund, der will seinem Herrn gehorchen, oder? Und wenn man dem jetzt, na, unser Hund, der hat auf Handzeichen sogar reagiert. Wenn ich so gemacht habe, bloß die Hand flach hingeht, dann hat er sich vor mir hingelegt. Na? Verstehen wir? Das ist Anbetung, oder? Nicht, dass ich ein fröhliches Lied singe, das kann Teil der Anbetung sein, sondern dass ich Jesus zu meinem Herrn mache, oder dass ich ihm ganz gehorche, dass mein Leben ihm gehört, oder? Dass er bestimmen darf über mein Leben. Das macht Anbetung aus, gell? Und diese Weisen kommen und knien jetzt vor Jesus nieder, machen also, knien sich hier in den Staub von diesem Kindlein, oder? Das heißt, das ist auch interessant, ne? Noch war Jesus ein kleines Baby, oder? Und die knien vor ihm nieder, warum?
Die haben schon gewusst.
Die haben schon gewusst, oder? Die sehen in diesem kleinen Kind etwas, oder? Weil sie was haben?
Den Glauben.
Den Glauben, oder? Durch den Glauben sehen sie in Jesus das, was Gott sich in Jesus auch gedacht hat, oder? Das bleibt im Glauben, das bleibt dort, wo ich nicht glaube, bleibt es meinem Blick verschlossen, oder? Da kenne ich das nicht. Das ist wie im Tempel, wenn wir in die Szene gehen, als Maria und Josef mit Jesus, oder? Nach 40 Tagen, oder? Da gab es ja dieses Reinigungsopfer, in den Tempel kommen und das Opfer bringen. Da waren ja viele, viele Leute. Und auf einmal kommen zwei Leute auf Josef und Maria zu. Ja. Wer war das? Die Hanna und? Simeon. Die Hanna und der Simeon, gell? Und die sehen in diesem Kindlein schon den Erlöser der Welt. Ja? Das war ein Glaubensblick, den sie tun durften. Die hatten geglaubt, die haben Gottes Verheißungen geglaubt. Und das ist herrlich, im Glauben kann ich Dinge sehen, die mir sonst verborgen bleiben. Wunderbar. Gell? So ist es auch mit diesen Weisen. Und so knien sie jetzt also nieder vor diesem Kindlein. Und jetzt haben sie natürlich, das macht Anbetung aus, die haben etwas mitgebracht, oder? Was bringen sie denn jetzt hier mit? Was sehen wir hier?
Gold.
Gold. Was noch?
Weihrauch.
Weihrauch. Myrrhe. Weihrauch und Myrrhe. Oder? Das heißt, drei Dinge bringen sie mit. Und jetzt merkt man schon etwas, wenn das ist, was sie einem, die sagen ja selber, das ist der König der Juden, das heißt, die bringen ihm ein Geschenk mit, dann kann ich schon mal etwas verstehen, was muss dieses Geschenk wohl sein? Das muss besonders wertvoll sein, oder? Diese drei Dinge, die sind wertvoll. Ganz genau. Das muss etwas wirklich Wertvolles sein. Und wenn wir uns mal so ein bisschen mit diesen drei Themen beschäftigen, auch mal einfach nur in der Bibel schauen, wie sie gebraucht werden, dann stellen wir sehr schnell fest, jawohl, das war wirklich wertvoll. Bei Gold fällt uns das nicht schwer, oder? Das ist auch heute noch extrem wertvoll. Ich glaube, der Goldpreis ist aktuell, ich habe heute mal kurz geguckt.
70 Euro, oder?
Bitte?
70 Euro pro
nein,
Programm.
Nein, das weiß ich nicht. Ich habe auf die Unze geschaut und die liegt bei ungefähr... Oh, du bist günstig unterwegs. Die liegt auf einem fast 10-Jahres-Hoch. Ich glaube, es fehlen nur 2 Euro zum 10-Jahres-Hoch. 2.600 oder 500 noch was Euro pro Unze. Man geht davon aus, dass die nächsten Jahre der Goldpreis für die Unze dann entsprechend noch steigen wird. Ne? Also, da stand, ich war heute auf der Bank, ne? Und da stand so ein netter Spruch, wer Gold hat, hat Geld. Ne? Super. Oder auch keins, ne? Wenn man es dann gekauft hat. Also, auf alle Fälle, Gold ist natürlich super wertvoll. Aber auch gerade in der Welt der Antike war Weihrauch und Myrrhe etwas extrem Wertvolles. Ja, wenn wir das einmal studieren. Ne? Was ist denn zum Beispiel die Myrrhe gewesen?
Myrrhe zum Salben oder zum Todesheil.
Ja, da kommen wir nachher noch hin, genau. Wie hat man denn Myrrhe gewonnen? Wo kommt denn die Myrrhe her? Jawohl, das ist das Harz von einem Balsambaumgewächs, oder? Na? Und da gab es zwei Unterschiede. Wenn ich den Baum einschneide, dann fließt das Harz heraus, oder? Das kennen wir auch, wenn wir einen Baum einschneiden. Das war die weniger wertvolle Myrrhe. Und es gab Myrrhe, die von selber aus dem Baum, aus den Rinden, aus den Rissen, die sich mit der Zeit in der Rinde bilden, aussehen. Das war dann die, diese Myrrhe war die richtig wertvolle Myrrhe in den Augen der Menschen. Gell? Also, das waren ganz wertvolle Handelswaren, oder? Das heißt, wir lernen hier etwas schon über die Anbetung dieser drei, dieser Weisen aus dem Morgenland. Was bedeutet ihnen Jesus?
Alles.
Alles, oder? Der bedeutet ihnen alles. Die bringen das, was das Wertvollste war, mit und legen es Jesus zu Füßen. Und ich muss mir auf einmal eine Frage stellen, nämlich welche?
Warum haben die das gebracht?
Ja, warum? Jesus bedeutet ihnen alles, oder? Na, da kommen wir gleich nochmal drauf. Sehr gut.
Warum so klein und nicht, wenn er groß war?
Ja, warum jetzt schon?
Warum machen wir das nicht?
Bitte?
Warum machen wir das nicht?
Warum machen wir das nicht? Oder? Es kommen mehrere Fragen, oder? Na, warum jetzt? Warum machen Sie das jetzt schon?
Wir brauchen Pluspunkte.
Pluspunkte. Jawohl, die haben den Stern gesehen und haben sie auf den Weg gemacht, oder? Da muss man sich mal vorstellen, die wussten ja um diese Prophetie, die wussten um den Stern, da wird der König der Juden geboren, oder? Das ist, und das ist ja nicht irgendein König, sondern der König der Könige. Da will ich dabei sein, oder? Verstehen wir das?
Und ziemlich schnell.
Und ziemlich schnell, oder? Und es war ja ein Stück Weg, den die zurücklegen mussten, oder? Na, also, deswegen sicherlich schon gleich am Anfang, oder? Da will man dabei sein. Wenn ich das alles weiß, jawohl, da will ich nicht außen vor sein. Ja. Aber das Interessante ist, was ich mich fragen darf, für diese Männer war Jesus alles. Und ich muss mich fragen, was bedeutet Jesus mir? Oder? Was bedeutet Jesus mir? Oder? Der, vom Zinzendorf, von diesem Grafen, gibt es eine nette Geschichte, oder? Wie er vor einem Bild stand, oder? Auf dem Jesus am Kreuz abgebildet war. Und dann stand unter dem Bild die Frage, das tat ich für dich, was tust du für mich? Verstehen wir? Jesus hat alles für uns gegeben. Kommen wir nachher nochmal drauf. Was gebe ich ihm? Und da geht es nicht mehr darum, Pluspunkte zu sammeln, oder? Kann ich das noch, Peter?
Nee.
Nein, oder? Wenn Jesus schon alles für mich gemacht hat, dann kann ich keinen Pluspunkt mehr sammeln. Aber was drücke ich aus, wenn ich ihm mein Alles gebe? Was drücke ich?
Mein Herr und alles ist.
Ja,
was drücke ich? Dass ich ihn liebe?
Dass ich ihn liebe, oder? Das ist Dankbarkeit, die dann zum Ausdruck kommt. Oder? Für diese drei Männer war Jesus alles. Hunderte von Kilometern sind sie gereist. Oder? Das war eine anstrengende Reise. Da gab es keine Möglichkeit, in der Business Class von Emirates mal von Bagdad nach Tel Aviv zu fliegen, oder? Das war nicht möglich, oder? Die mussten zu Fuß oder mit Kamelen dorthin reisen. Über Wochen, na, durch die Wüste. Das war gefährlich auch noch. Die hatten ja Schätze auch noch dabei. Na? Gauner gab es genug am Weg. Die gab es heute und die gab es damals. Na? Also, das war nicht ungefährlich. Aber das war ihnen egal. Es geht um den König der Könige.
Und die wussten, die kommen auch an.
Das haben sie gehofft, ganz genau, ne, dass sie ankommen. Ob sie es gewusst haben, weiß ich nicht. Ne? Aber sie sind losgezogen. Oder? Tue ich das auch. Was bedeutet Jesus mir? Das darf ich mich fragen an dieser Stelle. Oder? Und das macht Anbetung aus. Dass ich das Wertvollste, was ich habe, Jesus gebe. Gold, Weihrauch, Myrrhe, das war super wertvoll damals. Was ist denn das Wertvollste, was wir haben?
Zeit,
was noch? Was ist
Leben.
Mein ganzes Leben, mein Geld, am Ende mein ganzes Leben, oder dass Jesus bestimmen darf über mein ganzes Leben. Ich saß gestern Abend mit einem jungen Mann zusammen, der hat aus der Jugend, der gefragt hat, ob er mal vorbeikommen kann für ein paar Themen. Und da haben wir geredet, oder? Und da sind wir über Lukas 10 gestolpert. Und da sagt der Herr Jesus in Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wie? Von ganzem Herzen geht's da los, oder? Von ganzem Herzen soll ich Gott lieben. Was ist denn das Herz in der Bibel?
Der Hirn.
Bitte? Das ist meine Gedanken, oder? Das heißt,
bitte? So dein Motiv, deine Absicht.
Ja, genau. Mein Innerst, ne? Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, sagt der Jesus mal, oder? Das ist da, wo meine Gedanken gebildet werden, mein innerstes Wesen. Das heißt, mein ganzes Denken soll ausgerichtet sein auf
Jesus.
Da geht's weiter. Von ganzem Herzen, mit ganzer
Kraft.
Na, davor kommt noch die. Laut? Seele, oder? Und jetzt gehen wir nochmal, was die Seele im Hebräischen Nefesh, oder? Das ist die Gurgel. Was hat eine Gurgel immer?
Durst.
Durst, ja, Verlangen, oder? Seele bedeutet Verlangen. Das macht das Leben eines Menschen aus, oder? Der Mensch hat keine Seele, der ist eine Seele, oder? Das ist mein ganzes Verlangen. Das heißt, mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Denken soll ich Jesus lieben. Aber auch mit meinem ganzen, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verlangen. Das ist mein Verlangen auf Jesus gerichtet. Seht ihr, wenn ich Durst habe, was mache ich? Giuseppe, ihr geht zum Boxtraining, ihr zwei, oder? Na, danach bin ich überzeugt, werdet ihr ein bisschen Durst haben, oder?
Ja, schon.
Ja, schon. Also der Giuseppe schon, der Stefan ist ein bisschen. Ne? Also, und was machst du? Was macht ihr dann? Dann wird getrunken. Wenn ich euch jetzt eine Cola anbieten würde.
Nee,
wieso nicht?
Das macht er mehr. Das macht
Frag mal den Thorsten, der Thorsten liebt Cola. Ja? Warum würdet ihr das jetzt heute nicht da?
Das macht mehr Durst im Training.
Bitte?
Das macht mehr Durst im Training.
Das macht noch mehr Durst, oder? Das stillt den Durst nicht, oder? Verstehen wir? Unser Leben hat genau so Verlangen. Das ist der Ausdruck Seele, Nefesh. Meine Gurgel, mein Verlangen. Und die Frage ist, womit still ich den Durst meines Lebens? Und da gibt es so viele Dinge, die wir versuchen, unseren Durst zu stillen, oder? Unser Verlangen zu stillen. Ha, wenn ihr zwei die Cola trinkt danach, dann hast du noch mehr Durst, oder?
Ja.
Und so gibt es so viele, genau. Da gibt es so viele Dinge in unserem Leben, wenn wir damit versuchen, das Verlangen unserer Seele zu stillen, dann wird der Durst am Ende
immer größer.
Immer noch größer, oder? Immer noch größer. Nein, ich erinnere immer an die Königin Elisabeth I., die auf dem Sterbebett geklagt hat darüber, dass sie so wenig gelebt hat. Da ist eine Frau, die hatte doch alles, müsste man denken, oder? Die hatte Ruhm, die hatte Ehre, die hatte Macht, die hatte Geld, die Ansehen, alles gehabt, was man sich vorstellen kann. Aber was hat sie nicht gehabt? Kein Leben. Kein Leben. Der Durst ihrer Seele ist nie gestillt worden, trotz all der herrlichen Dinge, die sie hatte, oder? Da ist die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes Kapitel 4. Womit versucht die das Verlangen ihrer Seele zu stillen?
Mit
Männern, mit Liebschaften, oder? Mit vielen Liebschaften versucht. Es ist ganz egal, womit ich es versuche zum Stillen. Und dann macht Jesus ihr klar, es gibt nur einen, der den Durst meines Lebens stillen kann. Und das ist Jesus selbst.
Und was mich bewundert bei der Frau, wo sie es verstanden hat, da steht drin, den haben wir letztes Mal durchgenommen, ja, im Wagen, die hat den Krug liegen lassen.
Den Krug liegen lassen, genau.
Und hat die Leute geholt, kommt her.
Ganz genau.
Ja.
Das ist wunderbar, ne? Verstehen wir. Stell dir vor, du wärst abends an der Quelle vorbeigekommen, da wäre der Krug gestanden und dann hättest du so einen Junge, der da spielt, gefragt, was hier passiert. Und dann erzählt er dir die Geschichte von der Frau in dem Krug. Jesus stillt unseren Durst. Herrlich, oder?
Und ist direkt?
Ist direkt in die Stadt.
Ja? Sagt, kommt her.
Jawohl.
Die hat's gecheckt.
Die hat's gecheckt. Herrlich. Gell? Also, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner
Kraft.
Wofür verbrauchen wir all unsere Kraft und Energie in unserem Leben?
Meistens für Sorgen.
Meistens für Sorgen, genau. Und gerade die hat Jesus versprochen, oder? Alle eure Sorgen werft auf ihn. So schön, wenn man den Petrusbrief an der Stelle, wenn man das übersetzt aus dem Griechischen, dann heißt es wirklich, denn er ist besorgt um euch. Ist das nicht herrlich, oder? Jesus kümmert sich um meine Nöte. Und mit einem ganzen Verstand. Ja, das heißt, mein Verstand darf ich auf ihn richten. Herrlich. Oder das ist Anbetung, dass mein ganzes Leben, mein ganzes Sein auf Jesus ausgerichtet wird, immer mehr. Das beinhaltet Anbetung. Oder das Wertvollste zu geben, mein Sein. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Aber jetzt habe ich versprochen, dass wir heute Abend noch ein bisschen tiefer in die drei Themen eintauchen wollen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die haben nämlich noch eine viel tiefere Bedeutung. Es hat einen Grund, oder? In der Bibel hat ja alles einen Grund, was da steht. Es hat einen Grund, dass die Männer Gold, Weihrauch und Myrrhe mitbringen. Damit hat Gott uns noch eine weitere Botschaft. Ja? Warum ist es ausgerechnet Gold und Weihrauch? Wenn wir mal den ersten Punkt aufgreifen, Gold. Was fällt euch denn zum Gold in der Bibel alles ein?
Ein Satz heute gelesen, da stand drin, Gold und Silber gehört mir, hat Gott
gesagt. Oh ja, Gold und Silber gehört mir. Sehr schön. Das erinnert mich immer an zwei nette Geschichten. Am Ende heißt es sogar im Psalm, sein ist die Erde und was sie erfüllt, oder? Damit auch Gold und Silber. Sehr schön, woraufhin meine kleine Schwester mal der Überzeugung war, unseren Nachbarn sagen zu wollen, ich glaube, sie hat es nicht getan, dass auch ihr Haus letztlich Jesus gehört. Die konnten mit Jesus herzlich wenig anfangen. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte gewesen. Und ich erinnere mich dabei immer noch, und das war die zweite Geschichte, an eine an meine allererste Beerdigung, die ich gehalten habe. Und das war im Winter und es war wahnsinnig kalt und ich hatte einen Mantel dabei, aber der war nicht warm genug. Und dann habe ich auf dem Friedhof noch gewartet und war in dieser Aussegnungshalle drin und da war nebendran ein kleines Räumchen, wo der Pfarrer sich auf die Beerdigung vorbereitet und der Friedhofswärter hat mir alles aufgesperrt, ich konnte dort rein. Und dann hing dort der Mantel, ein richtig schöner Wintermantel des katholischen Pfarrers. Und da habe ich mir gedacht, naja, im Psalm heißt es ja, sein ist die Erde und was sie erfüllt. Eigentlich dürfte ich doch mit diesem Mantel einfach ausleihen und wieder hinnehmen. Am Schluss, ich habe es mich dann doch nicht getraut. Ne? Genau, also, Gold.
Ja, Gold korrigiert nicht, also ist sozusagen unvergänglich, ist rein.
Jawohl, Gold ist unvergänglich, oder? Sehr schön. Was noch, wo kommt Gold in der Bibel noch vor?
Die ganze Stiftshütte war mit
Gold. Jawohl, die ganze Stiftshütte war, da war innen alles voller Gold, oder? Entweder waren die Dinge mit Gold überzogen oder es war sogar aus reinem Gold, oder? Was war denn in der Stiftshütte im Inneren?
Jesus.
Da war Jesus anwesend, oder? Gell? Wenn wir denken ans Allerheiligste, wir haben ja drei Bereiche, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, oder? Und im Heiligtum schon, oder? Waren die Holzpaneele der Wände überzogen mit Gold, oder? Da stand der goldene Leuchter, der aus reinem Gold gemacht war. Da stand der Räucheraltar, oder? Der mit Gold war. Da stand der Schaubrottisch, der mit Gold, aus Gold war, oder? Da sehen wir, das ist gewaltig. Na? Dort, wo Jesus anwesend ist, ist es aus reinem Gold. Wo haben wir noch Gold in der Bibel?
Das goldene Kalb.
Oh, das goldene Kalb, oder? Sehr gut, ne? Was war am goldenen Kalb? Was war das? Was war das? Was hat es damit auf sich?
Mein Gott.
Das war für die Leute, die wollten wen darstellen?
Den Gott, der sie aus Ägypten geführt hat.
Den Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ne? Und haben ein Kalb gemacht. Oder das sollte sozusagen symbolisch der Gott sein, der sie aus Ägypten geführt hat. Das heißt, auch die haben mit Gott was in Verbindung gebracht?
Gold.
Gold.
Bundeslade nicht aus Gold?
Jawohl. Da ist auch Gold drüber. Sehr gut.
Salomo hatte extrem viel Gold.
Warum hatte er dieses viele Gold? Ja, das hat Gott gemacht, oder? Na? Das war im Alten Testament, bitte, das ist ganz wichtig. Heute im Neuen Bund, im Neuen Testament, gilt es nicht mehr. Na? Aber im Alten Testament gab es einen Zusammenhang zwischen Reichtum und Segen. Ja? Das waren Volk Israel erlebte materielle Segnungen. Gell? Das ist im Neuen Testament anders. Gell? Das ist auf geistliche Segnungen zu übertragen. Aber beim Salomo war das so. Und was hatte der Salomo dadurch, dass er so viel Gold hatte? Was hatte er in den Augen der Leute um ihn herum?
Gottes
ein hohes Ansehen. Was noch?
Gottes Segen.
Ja. Gottes Segen. Was noch?
Macht.
Ja. Und? Jetzt fassen wir das mal zusammen. Tolles Ansehen, Macht, Gottes Segen. Was hatte der, wenn wir das in einem Wort zusammenfassen wollen? Wenn die Menschen, was hatte der für in den Augen der Menschen? Das ist ein schönes Wort.
Respekt, oder?
Das hatten die auch dann vor ihm, genau deswegen, oder? Das ist ein schönes Wort.
Herrlichkeit.
Danke. Herrlichkeit, aber das ist Herrlichkeit, verstehen wir? Das war Herrlichkeit. Da kamen die Leute von weit her, um diese Dinge zu sehen, oder um von seiner Weisheit zu hören und auf der anderen Seite diese Herrlichkeit zu sehen, von der sie gehört hatten. Wo findet man noch Gold? Ein, zwei Dinge wollen wir noch aufzählen.
Bei den Priestern,
genau, da waren Edelsteine und Gold, ganz genau. Wir hatten die
Stelle. Der Schöpfung von Anfang an in dem Land Hevelia.
Jawohl.
Viel Gold.
Ganz genau, wo die Flüsse, die aus dem Paradies kommen, herumfließen, gell? Da ist Gold gefunden worden.
Die Flüsse vom Tempel, die nach Babylon mitkommen
sind. Jawohl, na, die waren aus Bronze, die Säulen waren aus Bronze.
Ja, aber die ganzen.
Ach, die Gefäße, ich habe Füße verstanden. Die Gefäße, ja, genau, richtig. Da. Und auch.
Super.
Getrunken, genau. Oder? In der Stiftshütte haben wir das Gold schon gefunden und im Tempel finden wir das wieder. Da war auch ganz viel Gold, oder? Wo finden wir noch, wenn wir ganz ans Ende der Bibel gehen, wo werden wir nochmal richtig viel Gold sehen? Olga. Oben im himmlischen Jerusalem, oder? Die ganze Stadt ist aus Gold, aus ganz reinem Gold. Und jetzt merke ich schon etwas, oder? Womit verbindet die Bibel also Gold immer wieder?
Mit Gott.
Mit Gott, jawohl. Also das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, aber ganz konkret.
Macht und Herrlichkeit.
Jawohl, mit Macht und Herrlichkeit, oder?
Jesus wird ja kommen mit Macht und Herrlichkeit, wenn er wiederkommt.
Jawohl. Und was hatte Jesus schon, bevor er kam?
Macht und
Jawohl, das hatte er doch schon, oder? Der betet doch in Johannes 17, bittet er den Vater darum, dass er ihn wieder, wenn er jetzt nach seinem Tod und nach der Auferstehung wieder zu ihm kommt, oder dass er ihn mit der Herrlichkeit ausstattet, die ich bei dir hatte, ehe die Welt, der Welt grundgelegt war. Na, das heißt, das Gold spricht von der Herrlichkeit Jesu. Das ist ein ganz herrliches Wesen. Warum ist denn das Wesen Jesu so herrlich? Warum? Weil es ganz rein ist, oder? Völlig rein, oder? Verstehen wir? Das ist das, bewusst oder unbewusst erwarten wir doch oder suchen wir das doch auch an Menschen, oder? Und wenn dann auf einmal so diese Flecken im Leben von Menschen auftauchen oder auch von uns selber, was tut man dann eigentlich dann?
Da verliert
er Herrlichkeit, da verliert er Ansehen, oder? Da ist ein Politiker, der von allen hochgelobt und angehimmelt wird und auf einmal tauchen so ein paar Spots auf. Und dann verliert er an Herrlichkeit. Verliert er an Ansehen, oder? Es ist weg, es ist kaputt. Das geht einem doch mit einem selber sogar so, oder? Vielleicht ist man, da gibt es so Phasen, da sind wir total überzeugt von uns. Ah, was sind wir für Prachtkerne, Peter, du und ich, oder? Ha? Na, wunderbar, gell? Und dann auf einmal lernen wir unsere Frauen kennen und spätestens da wird uns bewusst. Ich habe mal einen netten Spruch gehört, wir Männer sind immer nur dann vollkommen, solange unsere Frauen nicht im Raum sind. Na? Da, ja, ist wunderbar, oder?
Ja.
Die zeigen uns schon, wie herrlich wir sind. Ne? In der Ehe, in der Beziehung, da lernt man auf einmal die Wahrheit über sich. Wie oft versage ich? Wie oft werde ich schuldig? Oh Mann, was sind da für Dinge in meinem Leben? Und was tue ich jetzt? Jetzt beginne ich mich unter Umständen sogar zu schämen. Manchmal will man solche Flecken am liebsten
verschwinden
lassen, vertuschen, verstecken, oder? Dass so ein bisschen dieser Schein von Herrlichkeit noch erhalten bleibt. Das sieht man scheinherrlich, scheinheilig, scheinherrlich, genau, oder? Verstehen? Das ist ein Problem. Aber bei Jesus, er ist wirklich herrlich. Und da spricht dieses Gold von diesem herrlichen Wesen Jesu. Dieses herrliche Wesen und diese Herrlichkeit, die er schon wo hatte? Im Himmel. Aber jetzt ist Jesus Mensch geworden. Und es gibt ja hier nicht nur Gold, sondern was ist das Zweite, was sie mitbringen?
Weihrauch.
Und mit dem Weihrauch werden wir feststellen, wenn wir uns mal in der Bibel die Stellen über Weihrauch anschauen, werden wir jetzt nicht tun, dafür fehlt uns die Zeit, na, aber kann man sich eine Konkordanz nehmen, dann werden wir was ganz Interessantes feststellen. Wo kam denn Weihrauch im Alten Testament vor?
Die haben doch geräuchert.
Die haben geräuchert. Wo haben die geräuchert?
Im Tempel.
Wann haben die im Tempel geräuchert? Die haben ja nicht einfach so geräuchert.
Nee.
Wo wurde Weihrauch im Schwerpunkt verwendet? Bei was?
Verbindung mit Gott.
In Verbindung mit Gott.
Aber einmal im Jahr, wenn er doch reingegangen ist.
Richtig, dann musste er räuchern, ganz genau, da werden wir nachher auch verstehen, warum. Genau, da musste das ganze Allerheiligste, wo die Bundeslade war, wo Gott über den Cherubim thronte, musste eingehüllt sein in diesen Weihrauch, oder? Na, sonst wäre der Priester beim Eingang ins Allerheiligste gestorben. Das heißt, was hatte denn der Weihrauch in den Augen Gottes?
Wohlgeruch,
oder lieblichen Geruch. Und jetzt wird es ganz spannend. Wo wurde Weihrauch verwendet?
Am kleinen Altar.
Ja, am Räucheraltar, ganz genau.
Im Heiligtum.
Aber nicht nur. Der Weihrauch hatte noch eine ganz spezielle Aufgabe. In Verbindung mit welchem Opfer wurde der Weihrauch verwendet?
Speiseopfer, ne?
Sehr gut. In Verbindung mit dem Speiseopfer. Oder? Und das Speiseopfer, da gab es verschiedene Bestandteile und ein Bestandteil des Speiseopfers war Feinmehl und die Feinmehlprodukte oder das Feinmehl wurde zusammen mit dem Weihrauch geopfert. Zu einem lieblichen Geruch als Feueropfer für den Herrn. Das heißt, was ist mit diesem Weihrauchopfer passiert? Das wurde als Feueropfer
verbrannt.
Was? Vollständig verbrannt, oder? Da hatte der Priester nichts davon, oder? Das wurde vollständig verbrannt für Gott zu einem lieblichen Geruch. Es gab ein paar Einschränkungen. Zum Beispiel gab es die Möglichkeit, ein Sündopfer zu bringen für Leute, die zum Beispiel sich jetzt keinen Stier oder kein Lamm leisten konnten. Die durften auch ein Sündopfer aus Feinmehl darbringen. Und für dieses Sündopfer durfte explizit, wird erwähnt, kein Weihrauch verwendet werden. Das war ein Sündopfer. Ne? Dann gab es zum Beispiel noch ein Eifersuchtsopfer, ein Speiseopfer beim Eifersuchtsopfer. Ne? Da wurde auch explizit kein Weihrauch verwendet. Aber bei den gängigen Speiseopfern, die wurden ja in Verbindung mit was dargebracht? Die Speiseopfer stehen ja nicht für sich, sondern mit was wurden Speiseopfer in Verbindung dargebracht? Mit einem, jawohl, mit einem Brandopfer. Warum? Warum muss das so sein? Wovon sprechen all die Opfer?
Also Sünde vergeben.
Jawohl, all die Opfer sind ein Bild, oder? Wenn wir ins Alte Testament schauen, diese ganzen Opfer, der ganze Opferdienst ist ein Bild hin
auf Jesus.
Auf Jesus, auf das eine Opfer, das Jesus gebracht hat, am Kreuz auf Golgatha, oder? Diese Opfer haben, es zielt immer hin auf Jesus, oder? Und jetzt wird auch klar, warum ein Speiseopfer ohne ein blutiges Opfer nichts wert war, oder? Denn damit ich Gott nahen kann, jetzt haben wir es vorhin von unserer Herrlichkeit gehabt, ne? Mit Giuseppes und meiner Herrlichkeit haben wir festgestellt, und Petrus ist nicht so weit hin, gell? Da gibt es schon so ein paar Flecken, ne? Wahrscheinlich bei allen anderen auch, ne? Nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher. Ja? Und jetzt haben wir gesehen, wenn wir zu Gott kommen wollen, dann haben wir ein Problem. Oder? Weil Gott ist herrlich. Gott ist heilig, der ist völlig rein, oder? Wie kann ich mit meinen Befleckten, stellen wir uns einmal vor, wir hätten eine Audienz bei einem König. Und dann komme ich in meinen Malerklamotten, mit denen ich vorher noch den Raum geweißelt habe. Was wird der König machen mit mir?
Heimschicken.
Das ist doch gut gegangen. Ne? Ne? Wahrscheinlich in früheren Jahren hätte der König vielleicht noch was anderes mit mir gemacht. Ne? Wie hätte ein König das denn interpretiert, wenn ich dann mit meinen Malerklamotten und noch die Finger schmutzig und überall klebt die Farbe?
Missachtung.
Das wäre eine Missachtung des Königs gewesen, oder? Verstehe? Das hätte Konsequenzen gehabt. Also heimschicken wäre noch das Geringste gewesen. Ne? Vielleicht wären ganz andere Dinge früher passiert, oder? Ich kann doch nicht in Gottes Herrlichkeit treten mit all diesen Befleckungen meines Lebens. Und jetzt lehrt mich die Bibel was ganz Entscheidendes. Sünde hat immer Folgen, nämlich was?
Den Tod.
Den Tod. Entweder muss ich sterben oder
das Opfer.
Ein anderer stirbt für mich. Ein anderer nimmt die Folge meiner Schuld auf sich. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat, oder? Er wurde zum Opfer für uns auf Golgatha. Und deswegen macht ein Speiseopfer ohne ein blutiges Opfer keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Verstehen wir? Aber in Verbindung werden wir gleich sehen, da macht es Sinn. Ja? Deswegen brauchte der Opferdienst die blutigen Opfer. Also nicht bei jedem Speiseopfer gab es, aber bei fast allen Speiseopfern war vorgesehen, dass eben dann auch ein blutiges Opfer stattfindet. Okay? Also, wir sehen den Weihrauch in Verbindung mit dem Speiseopfer. Und jetzt wollen wir uns das Speiseopfer einmal ganz kurz anschauen. Dann werden wir nämlich gleich verstehen, von was der Weihrauch und das Speiseopfer spricht. Wenn wir mal die eine Stufe runtergehen. Wir haben den Weihrauch und der war Teil des Speiseopfers. So, wenn wir durchs Alte Testament gehen, dann finden wir verschiedene Bestandteile des Speiseopfers. Das erste, was wir feststellen, ist, das Speiseopfer ist was für ein Opfer? Es ist im Gegensatz zu einem Tieropfer. Was ist der größte Unterschied?
Kein Blut.
Kein Blut. Das ist ein unblutiges Opfer. Es ist unblutig. Oder? Und damit wird schon deutlich, wenn alle Opfer von Jesus sprechen, von was spricht denn dann das Speiseopfer bei Jesus? Doch.
Ich glaube, von Jesus seiner Hingabe.
Jawohl, von seiner Hingabe, von seinem Leben. Oder? Sein Leben war doch auch ein Opfer für Gott. Oder? Am Ende, wie beim Speiseopfer kommt in Verbindung mit dem Brandopfer. Oder? Am Ende hat Jesus sein Leben gelassen. Aber schon das, was er gelebt hat, das war ein unblutiges Opfer an Gott, oder? Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie dieses Speiseopfer besteht. Da ist das erste, ist eins der wichtigen Elemente, das wir finden, ist Feinmehl. Warum Feinmehl? Was hat Fein? Was ist mit fein, ganz fein gemahlenes Mehl? Was erkenne ich in ganz feinem Mehl sofort?
Wenn
Verunreinigungen, wenn Körner drin sind, oder? Und jetzt, das ist ein wunderbares Bild, oder? Verstehen wir? Das Feinmehl spricht also beim Speiseopfer, das musste ja ganz rein sein, oder? Und Jesu Leben, da kann ich noch so genau reingucken, oder? Wir werden bei Jesus keine Sünde finden, keine Verunreinigung finden, oder? Jesu Leben war völlig rein, wie dieses Feinmehl, oder? Dann sehen wir ein zweites ganz wichtiges, Bestandteil beim Speiseopfer, das war das Öl, oder? Und dann sehen wir in der Bibel, dass Öl mit wem gleichgestellt wird im Bild. Von wem spricht im Bild das Öl? Vom Heiligen Geist, oder? Und dann erleben wir, warum konnte Jesus denn diese Dinge leben? Wer war auf ihm? Wer hat ihn ausgefüllt?
Heiliger Geist.
Gottes Heiliger Geist, oder? Und genau dieser Geist beginnt ja auch in uns zu leben, in dem Moment, wo ich Jesus als meinen Herrn annehme. Ist das nicht gewaltig? Versteht ihr? Das ist die Kraft in mir, die mir hilft, ein neues, verändertes Leben zu führen. Oder? Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Ne? Wir können den alle Aspekte anschauen. Und ein dritter ganz wichtiger Punkt am Speiseopfer war der Weihrauch. Und was hat der Weihrauch verursacht, wenn er verbrannt worden ist?
Zum Wohlgeruch, oder?
Zum Wohlgeruch. Ein lieblicher Geruch. Und jetzt haben wir auf einmal den Zusammenhang, oder? Ein Speiseopfer, das unblutige Opfer, das spricht von dem Leben Jesu. Und dieses Leben Jesu war aus Gottes Sicht, weil es ganz rein war, erfüllt von Heiligen Geist, für Gott ein lieblicher Geruch. Können wir einmal aufschlagen den Epheserbrief, Kapitel 5. Die Bibel legt sich ja immer mit der Bibel aus. Epheser 5, Verse 1 und 2. Darf gerne mal jemand vorlesen. Epheserbrief, ja. Kapitel 5, Verse 1 und 2. Darf ich gerne vorlesen?
Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott.
Ach, herrlich. Oder? Jesus ist in der Liebe gewandelt, oder? Der hat Liebe in Perfektion gelebt. Und das war, was war sein Leben für Gott? Was steht hier? Ein lieblicher Geruch, ein lieblicher Wohlgeruch, oder? Versteht? Und jetzt haben wir zwei Dinge. Gold haben wir gesehen. Das spricht von diesem herrlichen Wesen Jesu, das er schon hatte, bevor er auf diese Erde kam. Oder? Und dass er haben wird, wenn er wieder in den Himmel zu. Er hat es auf dieser Erde dann auch, gell? Aber das spricht von seiner ganzen Herrlichkeit, oder? Die er hatte. Und dann wurde Jesus Mensch. Er kam in diese Erde, Weihrauch, oder? Und hat sein Leben was sein lassen? Ein lieblicher Geruch. Und das ist ganz wichtig, denn wenn Jesus das nicht gelebt hätte, was wäre dann sein Tod am Kreuz wert?
So wie unserer.
Dann wäre er für seine Schuld gestorben, aber nicht für unsere, oder? Das heißt, dass Jesus uns retten und erlösen konnte, oder? Brauchte die Tatsache des Weihrauchs, oder? Dass sein Leben ein Leben des Wohlgeruchs ist. Ein Leben der Hingabe, ganz an den Vater. Verstehen wir das? Gold, seine Herrlichkeit, die er schon hatte im Himmel. Der Weihrauch spricht von seinem Leben. Ein Leben der Hingabe, ein lieblicher Wohlgeruch für Gott. Und jetzt kommt als drittes die Myrrhe. Als drittes kommt die Myrrhe. Und wenn wir die Myrrhe einmal studieren in der Bibel, dann stellen wir schnell ein paar ganz spannende Dinge fest. Oder wenn wir alle Stellen über die Myrrhe uns mal anschauen, so viele sind es gar nicht, dann stellen wir fest, im Neuen Testament kommt die Myrrhe erstmal gar nicht so oft vor. Aber man merkt ganz schnell, die Myrrhe im Neuen Testament hat zum Beispiel etwas zu tun. Wo hat man die zum Beispiel verwendet? Von wem? Wen hat man damit einbalsamiert? Die Toten. Warum hat man die Toten mit Myrrhe einbalsamiert? Das ist ja eigentlich völlig umsonst, oder? Warum wird man wohl Tote mit Myrrhe einbalsamiert?
Dass sie länger halten, oder?
Vielleicht, dass sie länger halten. Was noch? Was macht so ein Tod? Bitte? Dass sie besser riechen, oder? Diese Myrrhe hat einen ganz lieblichen Geruch. Oder? Wenn wir jetzt Alte Testament schauen, zum Beispiel, dann sehen wir, oder? Dann haben zum Beispiel die Frauen Myrrhe, ne, zwischen ihren Brüsten getragen, oder? Als Wohlgeruch. Man hat sein Schlafzimmer mit Myrrhe versehen, oder? Die Esther beispielsweise, oder? Als sie sich salbt, oder? Und vorbereitet für den König, dann nimmt sie Myrrhe her. Das war ein ganz lieblicher Wohlgeruch, oder? Aber wir sehen, dieser Wohlgeruch taucht nicht nur in Verbindung mit dem Leben, sondern auch in Verbindung mit dem Tod, auch vor allem im Neuen Testament, oder? Da ist es am Kreuz, wo man Jesus diesen Trank geben will, und er ist versetzt mit
Myrrhe.
Oder? Und Myrrhe hatte nicht nur einen lieblichen Geruch, sondern einen ganz bitteren Geschmack. Und genauso bitter ist der Tod. Oder? Dann sehen wir zum Beispiel die Gemeinde in Smyrna im Neuen Testament, in den Schreiben der Offenbarung. Und Smyrna ist das griechische Wort, wenn ich das wörtlich übersetze, heißt ganz einfach Oh, Überraschung, Myrrhe. Und was war die Gemeinde in Smyrna? Für was steht Smyrna, die Gemeinde?
Ja, eine gläubige Gemeinde.
Ja, und was ist mit der passiert? Wenn wir den Brief an die Gemeinde in Smyrna lesen, geht es nur um ein Thema. Was erlebte die Gemeinde in Smyrna? Verfolgung. Ganz schwere Verfolgung, bis in viele mussten ihr Leben lassen. Oder? Und wieder sehe ich die Myrrhe in Verbindung mit Leid
und Tod.
Man könnte das noch ein bisschen weiter ausarbeiten. Wenn man sich jetzt wirklich mit den ganzen Eigenschaften der Myrrhe beschäftigt, dann würde man ganz viele tolle Dinge rausfinden noch. Dafür fehlt uns heute Abend die Zeit, könnt ihr aber mal machen. Ne? Das fehlt uns die Zeit. Der Hauptgedanke, den die Bibel mit der Myrrhe im Neuen Testament verbindet, ist Leid und Tod. Ja? Ein Wohlgeruch, jawohl, der den Tod übertünchen soll, gell? Aber in Verbindung mit Leid und Tod. Und jetzt erlebe ich etwas. Wenn wir jetzt noch einmal schauen. Das heißt, von was spricht dann die Myrrhe mit Blick auf Jesus?
Auf sein Leid und Tod.
Jawohl, das deutet sein Leid und sein Tod an. Und wir haben vorhin gesehen, von was sprach der Weihrauch? Von seinem Leben, das ein Wohlgeruch war. Und jetzt habe ich die Myrrhe, die spricht von seinem Tod, oder? Und das gehört zusammen. Jesus hat seine Herrlichkeit verlassen, um in diesem Leben, dieser Wohlgeruch vor Gott zu sein und am Ende für uns zu leiden und zu sterben. Ist das nicht gewaltig? Das kann man, verstehen wir, da ist das Gold. Und da sehen wir den Himmel dahinter. Diese Herrlichkeit. Und dann wurde er Mensch, oder? Der Weihrauch. Das war sein Leben. Und dann geht es nochmal eine Stufe nach unten.
Myrrhe, sein Tod, Leid, Myrrhe, und Tod.
Jawohl. Myrrhe, sein Tod, sein Leid. Jesus, Jesus hat alles aufgegeben für uns. Seine Herrlichkeit verlassen im Himmel. Hat ein Leben der Hingabe gelebt, Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. Und hat dieses Leben abgeschlossen. Denken wir wieder an den Zusammenhang. Speiseopfer und Brandopfer, Herr. Und hat sein Leben gegeben als Opfer für uns. Ist das nicht gewaltig? Damit wir, die wir an ihn glauben, gerettet werden können. Ist das nicht herrlich?
Das muss man verstehen.
Das muss man verstehen, ja? Das ist herrlich. Und dann merken wir auf einmal, wie diese Gaben, ich glaube nicht, dass die Weisen, als sie diese Gaben gebracht haben, das verstanden haben, mit Sicherheit nicht. Ne? Das ist die Herrlichkeit, wie Gott die Dinge lenkt, oder? Dass die Gaben erwähnt, vielleicht haben sie auch noch andere Gaben gebracht, wir wissen es nicht. Die werden erwähnt.
Weil die wichtig sind.
Die sind wichtig. Und da wird Heilsgeschichte uns vor Augen gemalt. Oder? Nach seinem Tod ist Jesus wieder zurückgekehrt, hat seine Herrlichkeit im Himmel wiederbekommen. Und jetzt gilt was Wunderbares. Eigentlich hätten wir alle
sterben müssen.
Ja, wir hätten den Tod verdient. Oder das, was die Bibel uns zeigt. Denken wir nochmal an diese Herrlichkeit, an das Gold. Und dann wird uns wieder bewusst, wie wenig Herrlichkeit unser Leben besitzt. Oder? Paulus schreibt einmal im Römerbrief, Kapitel 3, alle haben gesündigt. Alle.
Bis auf einen.
Bis auf Jesus. Ne? Alle haben gesündigt und am Mangel der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist ja schön. Im Hebräischen heißt das Wort für Herrlichkeit im Original, das heißt Kavet. Und Kabett bedeutet eigentlich schwer oder gewichtig. Wenn ein Mensch Herrlichkeit hat, oder? Dann ist das ein Mensch, der hat Gewicht, oder? Das kennen wir doch, diese Aussage. Oh, das hat Gewicht, wenn der was sagt, wenn der auftritt. Ich habe auch Gewicht, aber vielleicht anders. Ne? Das hat weniger mit Herrlichkeit zu tun. Oder wir denken dann an die Situation, oder? Beim Daniel und bei Sarza, als die Hand an die Wand schreibt, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, oder? Gezählt, gezählt, gewogen und für zu leicht befunden. Der hatte zu wenig in die Waagschale gebracht. Was bringt mein Leben am Ende in die Waagschale vor dem lebendigen Gott? Und dann sagt Paulus, wir alle haben zu wenig Herrlichkeit. Wir haben alle zu wenig Gewicht. Wir sind alle zu leicht vor Gott. Und dann senkt sich die Waagschale zu unseren Ungunsten. Und plötzlich passiert was?
Kommt Jesus.
Kommt Jesus in meine Waagschale. Und jetzt geht's aufwärts. Verstehen wir, das ist Herrlichkeit. Jesus nimmt mich mit in seine Herrlichkeit. Und was muss ich tun dafür?
Nichts.
Nichts, einfach nur glauben. Muss es nur annehmen. Das ist ein Geschenk, ich muss es einfach nur annehmen, wie ich ein Geschenk annehmen muss, oder? Das ist es, was Jesus mir schenkt. Er wird fertig mit der ganzen Schuld meines Lebens. Und dann wird seine Herrlichkeit auch
meine
Herrlichkeit. Ist das nicht herrlich? Durch seinen Tod und durch sein Leben. Das ist wunderbar. Seht ihr? könnte man noch mehr erzählen, aber jetzt machen wir Schluss für heute. Nehmen uns diese drei Gaben der Weisen mit in das, was Jesus für uns getan hat. Und am Ende steht die Frage, will ich das für mich annehmen? Glaube ich das? Und wenn ich das glaube, dann steht eine zweite Frage. Wenn Jesus das alles für mich getan hat, jetzt sind wir wieder bei Zinzendorf, bin ich dann nicht auch bereit, mein Leben ihm zu Füßen zu legen? Anzubeten, wie es diese Ältesten tun. Vor Dankbarkeit und Staunen über das, was Jesus getan hat. Verdienen kann ich mir eh nichts mehr. Er hat die Herrlichkeit für mich erworben. Das ist ein Geschenk. Kann ich nur annehmen oder nicht, oder? Wenn ich es annehme, habe ich die Herrlichkeit in Jesus. Ja? Wunderbar. Aber dann bleibt die Frage, will ich diesem Jesus, der mich so sehr liebt, der seine Herrlichkeit im Himmel verlassen hat, der ein Leben der Hingabe geführt hat und am Ende für mich in den Tod gegangen ist, der die Bitterkeit des Todes auf sich genommen hat, will ich diesem gewaltigen Gott nicht mein Leben zu Füßen legen, damit auch ich versöhnt mit Gott zur Herrlichkeit leben darf. An der Stelle wollen wir schließen. Und ich denke, wir beten noch zusammen. Wer will, darf gerne laut mitbeten. Und ich würde dann abschließen das Gebet. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für alles, was du für uns getan hast. Danke, dass du deine Herrlichkeit verlassen hast, dass du dieses Leben des Wohlgeruchs in völliger Hingabe gelebt hast und am Ende für uns den Tod geschmeckt hast. Danke, Herr. Das ist so gewaltig. Danke für alles, was du für uns gemacht hast. Und danke, dass du uns mitnimmst zu deiner Herrlichkeit. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen.